Hallo und guten Tag. Schön bist du dabei. Ich weiss nicht, wie es dir gerade im Moment geht, aber ich hoffe, dass du darfst eine gute Zeit haben und dass du darfst auch heute wieder in dieser Zeit, die wir miteinander erleben dürfen, eine Ermutigung bekommen von Jesus und dass es dir darf gut tun für die nächste Zeit, dass es dich darf aufrichten. Ich weiss nicht, was du denkst, wenn du das Wort Reiseprophylaxe hörst. Oder nehmen wir nur den Begriff Prophylaxe. Ich denke, viele von uns haben im Moment vielleicht gerade so den Begriff Prophylaxe in Verbindung mit unserer aktuellen Situation, dem Coronavirus. Wäre es nicht schön, es gäbe so eine Prophylaxe, die man nehmen könnte und dann könnte man wieder raus und könnte unser normales Leben führen. Hätte keine Angst, müssen angesteckt werden, es würde etwas Schlimmes passieren, wir wären geschützt. Wäre das nicht genial, wenn wir so eine Prophylaxe hätten? Vielleicht denkst du aber auch beim Wort Prophylaxe an etwas anderes. Prophylaxe, die mich schützt vor irgendetwas Schlimmem oder Schlechtem. Oder wenn du zum Beispiel eine Reise machst, wenn du denkst, da verbringe ich meine Ferien weit weg, irgendwo in den Tropen, dann kann ich dir garantieren, dann wirst du müssen beim Doktor vorbeigehen, meistens irgend so einem Tropenarzt. Und dann kommst du um eine Spritze mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht drum herum. Eine Prophylaxe. Damit du geschützt bist vor dem, was dir passieren könnte. Bei mir persönlich gehen meine Gedanken beim Wort Prophylaxe sofort aufs Missionsfeld. Als Kind, wo wir da waren, war so eine Phase, es hat natürlich noch nicht all die guten Medikamente gegeben, die es heute gibt, da hat man etwa mal so eine Impfkampagne über sich ergehen lassen. Manche Spritzenaktionen habe ich über mich ergehen lassen. Und immer war das Argument, damit es dir gut tut. Damit du geschützt bist. Damit dir nichts Schlimmes passiert. Wie hat es genau gleich getan? Oder beim Wort Prophylaxe denke ich noch etwas anderes, an meinen grossen Bruder. Wenn wir unterwegs gewesen sind, früher als Familie, dann ist er eigentlich, wenn ich heute so zurückdenke, ein armer Kerl gewesen. Damals als Kind haben wir das ein bisschen anders gesehen. Er hat das Problem gehabt, wir sind meistens nicht 5, höchstens 10 Kilometer gefahren gewesen. Da ist es ihm schon schlecht gewesen und so schlecht, dass er sich hat übergeben müssen. Uns Kind hat er brutal genervt. Die Eltern sind herausgefordert gewesen. Man hat mit allem Möglichen probiert. Mit dem Essen am Morgen zu verändern, mit dem Trinken zu verändern, alles hat nichts genützt. Keine Prophylaxe hat etwas gebracht. Egal, was sie gemacht haben, ihm ist es schlecht geworden. Und vielleicht kennst du persönlich auch das Phänomen auch. Es ist ganz ähnlich, zum Beispiel, wenn du einen Pass fahren gehst. Noch besser ist, wenn du dazu ein Buch liest. Vielleicht kennst du das. Dann wird es einem vielleicht manchmal auf einmal so komisch im Kopf. Gewissen Leuten wird es sogar schlecht und da hängt nicht mit dem Fahrstil vom Fahrer zusammen, unbedingt. Vielleicht auch, aber nicht nur. Ich habe gelesen, dass es medizinisch relativ einfach ist, das Phänomen zu erklären. Scheinbar. Und zwar geht es darum, dass unser Hirn zwei Eindrücke verarbeiten muss, die sich unter Umständen eben widersprechen. Und zwar geht es darum, um das, was mein Auge verarbeitet, gegenüber dem, was mein Gehör verarbeitet. Nehmen wir ein Beispiel, du fährst einen Pass und du hast ein Buch lesen. Dann sagen dir deine Augen, während du am Lesen bist, alles okay, geradeaus. Und dein Gleichgewichtsorgan da im Gehör innen meldet, ja nichts da, eine Kurve ist jetzt. Und dann kommt es zu einer Kollision im Hirn und die Kollision gibt einen Knopf und ein Problem. Was ist jetzt real und was ist Empfinden? Und das Hirn muss auseinander sortieren, was jetzt wie ist. Und scheinbar sind nicht alle unsere Hirne gleich fest in der Lage, das gut zu machen oder eben nicht so gut zu machen. Und darum wird es der eine schlecht und der andere nicht. In unserem heutigen Text, den wir miteinander anschauen wollen, im Petrusbrief, geht es genau um so eine Reiseprophylaxe. Es geht darum, dass wir nicht reisekrank werden sollen. Der Petrus will uns davor ermahnen, dass wir Christen aufpassen sollen, dass wir nicht reisekrank werden und darum prophylaktisch Sachen sollen machen, damit es eben gut kommt. Unser heutiger Text ist eine Art so wie ein Scharnier, ein Übergang im Petrusbrief. Bis dahin hat der Petrus über etwas ganz Geniales geredet. Er hat sich hauptsächlich mit der Zukunft beschäftigt. Er hat hauptsächlich davon geredet, hey, hör mal, die Zukunft da, schau mal die Hoffnung, die du hast. Schau mal die Herrlichkeit, wo du hin darfst gehen. Schau mal die geniale Identität, die du darfst haben in Jesus Christus. Was für ein Vorrecht, was für ein Privileg. Wie genial ist es doch, mit dem Gott dürfen unterwegs sein. Aber jetzt geht es über ihn in ganz etwas Konkretes. Jetzt wird der Petrus ab jetzt mit den folgenden Kapiteln auch viel praktischer. Und zwar geht es um unseren Alltag. Er sagt, hey, lass mal, da sind Sachen rum, wo wir könnten stolpern. Und er greift dabei konkret praktische Sachen auf, manchmal auch Sachen, die uns vielleicht ein bisschen wehtun oder wo wir vielleicht das Gefühl haben, ja, aber ist jetzt das wirklich so? Und der Petrus will uns eigentlich mit dem Ganzen sagen, hey, prophylaktisch, es geht darum, damit du das Ziel erreichst. Wir werden aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Verse 11 und 12 lesen. Ihr Lieben, ich ermahne euch als Fremdlinge und Pilger, enthaltet euch von fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, und führt ein rechtschaffenes Leben unter den Völkern, damit die, die euch als Übeltäter verleumden, eure guten Werke sehen und Gott preisen am Tag der Heimsuchung. Je nachdem, was du für eine Übersetzung vorliegen hast, findest du da vielleicht ein bisschen andere Worte für das Wort Fremdling oder Pilger. Und zwar kann das ziemlich weit gehen. Es heisst manchmal Pilger, manchmal heisst es Gast, manchmal heisst es Ausländer. Aber immer hat es ein und dieselbe Bedeutung. Es geht darum, dass wir neu mit anwesend sind für eine begrenzte Zeit. Es geht darum, dass es einen Anfang und ein Ende hat. Ich will versuchen, den Gedanken mit einem anderen Beispiel ein bisschen näher zu bringen. Zum Beispiel, überleg dir einmal, wenn du ins Hotel gehst, was machst du? Du bist auf Reisen, hast ein Hotel gebucht, mit oder ohne Familie, spielt nicht so eine Rolle. Gehst an die Rezeption, nimmst den Schlüssel, gehst ins Zimmer. Ja, jeder von uns tut sich doch einrichten. Du tust dich dort ausbreiten, kommst an, fühlst dich wohl. Aber ich wage jetzt mal behaupten, dass keinem von uns in die Idee käme, in die IKEA zu gehen, schönere Möbel zu posten oder sonst irgendwo hin und das Innenleben von dem Hotelzimmer besser zu gestalten. Das glaube ich nicht. Warum? Ganz einfach. Weil du für eine begrenzte Zeit dort bist. Du weißt, dass ein Tag X kommt, wo du wieder wirst abreisen. Das ist festgesetzt. Das ist klar. Ein Tag X. Egal, wie gut es dir in diesem Hotelzimmer gefällt. Egal wie schön das die Region ist, wo du dich befindest, es wird ein Tag kommen, wo du wirst abreisen. Und um genau diese Problematik geht es jetzt eigentlich in unserem Abschnitt in diesen Versen. Der Petrus wird eigentlich aufzeigen, hey, hör mal, liebe Christen, wir sind als Pilger, als Gäste unterwegs. Das heisst, genau gleich, wie wir unser Verhalten im Hotelzimmer haben, dass wir eines Tages gehen müssen, geht es eigentlich auch im geistlichen Sinn her und zu. Auch wir Menschen müssen eines Tages gehen. Wir sind nur Gäste für eine begrenzte Zeit und die begrenzte Zeit ist dies und mein Leben. Das sagt der Petrus. Es hat einen Anfang, es hat einen Anfang und ein Ende. Und jetzt sagt er, hey, los, es ist wichtig, was du in dieser begrenzten Zeit machst. Und er bringt das ins Verhältnis zu dieser himmlischen Identität, die er in den vorangegangenen Versen davon geredet hat. Er sagt, hey, hör mal, Du hast doch jetzt verstanden, es gibt eine wunderbare Herrlichkeit. Es gibt eine Ewigkeit bei Jesus und die ist so genial. Das wird so etwas Schönes sein. Und er sagt, und du hast jetzt schon auf dieser Welt eine Identität, die dich mit dieser Ewigkeit verbindet. Das ist nicht nur Zukunftsmusik, sondern das ist jetzt schon spürbar in deinem Alltag. Du darfst mit dem Jesus rechnen. Du bist ein Königskind. Du darfst in dieser Vollmacht unterwegs sein. All das macht er schmackhaft. Und ich will es versuchen, mit einem Bild zu verdeutlichen, wo wir eigentlich in unserem Gemeindeprozess haben. Das Herz mit diesen zwei Personen, wo sich die Hände geben. Eigentlich sagt der Petrus nichts anderes. Schau mal, Gott in seiner Liebe ist dir begegnet, hat dir einen Händedruck gegeben. Seine Liebe lebt und sie will in dir leben. Und das ist etwas mega Geniales. Und der Petrus stellt das so einen Horizont an und sagt, hey, schau mal, das ist das, auf das kommt es an. Und ich habe schon mehr als einmal gesagt, der Petrus ist extrem logisch in seinem Brief. Und jetzt geht er darum in seiner Logik weiter und sagt, hey, hör mal, weil das ist, wirst du dich jetzt nicht irgendwie verhalten, sondern dein Leben auf das ausrichten. Du wirst dein Leben so führen, dass es dem gerecht wird. Dass du dem Händedruck Gottes, der Liebeserklärung Gottes gerecht wirst. Du wirst versuchen, ihm zu gefallen. Und eigentlich hinterfragt der Petrus in diesen Vers dies und mein Verhalten. Eigentlich könnte man es mit anderen Fragen formulieren, um was es geht. Man könnte zum Beispiel sagen, dass der Petrus da die Frage aufwirft, was ist in meinem Leben eigentlich wichtig? Woran hängt mein Herz? Mit was ist mein Herz verbunden? Mit was vertreibe ich meine Zeit? Für was setze ich mich ein? Wie geht meine Zeit drauf? Sehr oft ist ja da gar nichts Schlechtes, wenn wir unsere Zeit verbringen. Es sind manchmal sehr gute Sachen sogar. Aber die Frage ist nicht, ob sie gut sind oder schlecht sind, sondern die Frage ist, ob sie dem gerecht werden, was Jesus von dir will. Ich habe eine interessante Studie gefunden in meinen Vorbereitungen. Es ist eine Studie aus Deutschland. Mehr oder weniger aktuell. Es war mindestens das aktuellste, was ich gefunden habe. Und die bringt ein paar spannende Sachen an die Oberfläche. Logisch, man könnte jetzt wieder sagen, es ist eine Studie, die Deutschen sind die Deutschen, wir im Prättigau sind Prättigauer. Und ganz bestimmt hat es gewisse Unterschiede. Und doch, glaube ich, hat es Faktoren drin, die auch für uns aussagekräftig sind. Die Studie geht davon aus, von einer Lebenserwartung von ungefähr 80 Jahren und hat sich überlegt oder analysiert, mit was verbringen wir Zeit oder wie oft verbringen wir mit dem Zeit. Da ein paar spannende Fakten daraus raus. Der Bericht ist noch viel länger. 24 Jahre verbringst du mit Schlafen. 9 Jahre mit Arbeiten. 12 Jahre mit Fernsehen schauen. 5 Jahre mit Essen. 16 Monate mit Putzen. Gut, die einen vielleicht ein bisschen mehr, die anderen ein bisschen weniger. 6 Monate stehen wir im Stau, nicht gerade im Prättigau, vielleicht zwar am Sonntagabend manchmal auch, wenn man auswärts will. Und 3 Monate verbringst du beim Doktor. Wie gesagt, wir können es jetzt auf die Seite legen. Das sind Studien, das sind irgendwelche erhebigen Statistiken, geht mir nicht an. Ich glaube, dann gehen wir aber an etwas ganz Entscheidendem vorbei. Und zwar sind es 2 Zahlen, die ich einfach mal rauslupfen will. Das eine ist, 24 Jahre sind wir am Schlafen. Ich habe mein Schlafverhalten überlegt. Du kannst dein Schlafverhalten selber überlegen. Es ist einfach wichtig, dass Kindheit und das Alter mit dir rechnen. Und ich glaube, dann ist das gar nicht so schlecht, wenn du sagst, 8 Stunden schlafen am Tag. Als Kind hast du mehr und als Alter tust du auch wieder mehr irgendwann. Ich glaube, die 24 Jahre stimmen schon. Fast ein Drittel von deinem Leben bist du am Schlafen. Versteht mich nicht falsch, es geht mir nicht darum, zu sagen, Schlafen ist etwas Schlechtes. Gott hat das so willen, dass wir zur Ruhe kommen und uns stärken können. Und wir sehen ja auch Beispiele aus der Gesellschaft, was passiert, wenn wir eben zu wenig Ruhezeit haben. Wir brauchen die Ruhe. Aber es zeigt doch auf, hey, fast ein Drittel ist weg durch Schlafen, das kann ich nicht verändern, habe ich keinen Einfluss. So weit einmal die erste Zahl. Die zweite Zahl, und da können wir uns jetzt sträuben oder nicht dagegen, 12 Jahre Fernsehen. Fragt mich nicht, wie die Zahl erhoben worden ist. Aber ich glaube, dass die Zahl so gerne mit jedem Jahr steigt. Aus einem einfachen Grund. Wenn ich bedenke, der Fernsehen, das Internet, das Handy. Wenn man die Zahlen zusammenzählt, dann behaupte ich einfach einmal, dass die 12 Jahre eher kurz gegriffen sind und müssten noch höher kommen. Das ist Zeit, die einfach weg ist. Und wenn du jetzt die beiden Zahlen zusammenzählst und abzählst von deinen 80 Jahren, dann hast du noch ein bisschen mehr als die Hälfte von diesen 80. Und jetzt gehst du noch ein bisschen weiter, zählst deine Kindheit ab, zählst das Alter vielleicht noch ab, die letzte Zeit oder deine Ausbildung noch. So, und jetzt schaust du, wie viel das da bleibt. Und jetzt kommt der Petrus und sagt, hey, um was geht es eigentlich? Es geht mir jetzt nicht darum, um dir Angst zu machen, um irgendwelche Gefühle auszulösen oder zu sagen, hey, du machst es falsch oder richtig oder was auch immer. Nein, es geht mir einfach darum, um mit diesen Zahlen aufzuzeigen, dass es eben wichtig ist, wie wir unser Leben verbringen. Du hast nur eins davon. Und das geht wie im Flug vorbei. Was machst du mit dieser Zeit? Jesus hat einmal etwas Spannendes gesagt in Lukas 12, Vers 34. Da, wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Ich glaube, sicherlich hat Jesus an Materielles gedacht. Geld, wichtige Sachen. Ich bin mir aber nicht ganz so sicher, ob nicht Jesus auch an Zeit gedacht hat. Wenn wir heute unsere Redewendung kennen, Zeit ist Geld. Ich könnte mir vorstellen, dass Jesus sich auch die Frage gestellt hat, was machst du mit dieser Zeit? Die ist da drin, die ist kostbar. Um was dreht sich dein Herz? Und richtest du deine Zeit nach dem? Oder lässt du dich treiben von anderen Sachen? Ich denke, wir tun gut daran, wenn wir uns die Frage immer wieder stellen. Ich werde versuchen zu verdeutlichen eine Geschichte von einem kleinen Mädchen, wie das so funktioniert mit dieser Zeit und dem Leben. Ein kleines Mädchen hat am Abend Sport noch bei Kerzenlicht gearbeitet. Es war eine Zeit, in der es noch keine elektrische Beleuchtung gegeben hat. Es war krampfhaft am Arbeiten, keine Pause machen. Und von außen haben die älteren Leute schon lange auf sie eingeschwätzt und gesagt, hör doch mal auf, mach doch eine Pause, mach morgen weiter. Der Mädchen hat immer gesagt, nein, ich muss jetzt arbeiten. Und irgendwann hat jemand mal gefragt, du, wieso kannst du denn nicht hören? Mach doch morgen weiter, ist doch auch wieder ein Tag. Und das Mädchen hat gesagt, schau mal die Kerze da, die ist schon fast abgebrannt. Ich habe nur diese Kerze. Und solange die brennt, will ich möglichst weit kommen mit Arbeiten. Und ich glaube, der Mädchen hat verstanden, um was es geht. Ich habe nur ein Leben. Wie setze ich es ein? Wenn es vorbei ist, ist es vorbei. Dann kann ich es nicht mehr ändern. Wie setze ich meine Zeit ein? Ich stelle fest, je älter ich werde, desto mehr habe ich den Eindruck, dass die Zeit noch schneller läuft. Vielleicht kannst du das bestätigen. Vielleicht kennst du das Gefühl. Unser Leben zieht wie im Flug vorbei. Was mache ich damit? Wie verbringe ich meine Zeit? Das ist die Frage, die Petrus uns dazu wirft. Und in den Versen, die jetzt kommen, Verse 13 bis 17, greift er ein anderes Thema auf, nämlich ein Thema, das brandaktuell ist, heute spürbar. Es geht nämlich um die Frage, wie der Christ sich verhalten soll gegenüber der Obrigkeit, gegenüber dem Staat, diesen Vorgesetzten. Und ich würde gerne die Vers lesen aus dem 1. Petrus 2, 13 bis 17. Da gehört alles zusammen. Seid untertan aller menschlichen Ordnung um des Herrn willen, es sei dem König als dem Obersten oder den Statthaltern als denen, die von ihm gesandt sind, zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun. Denn das ist der Wille Gottes, dass ihr durch Tun des Guten den unwissenden und törichten Menschen das Maul stopft. Als Freie und nicht als hättet ihr die Freiheit zum Deckmantel der Bosheit, sondern als Knechte Gottes. Ehrt jedermann, habt die Brüder und Schwestern lieb, fürchtet Gott, ehrt den König. Der Petrus griff das Thema auf, sagt, hey, liebe Christen, unterstellt euch der Regierungen. Sie sind von Gott eingesetzt, er hat sie so wollen, unterstellt euch. Warum er die Frage so schreibt, oder die Anweisung schreibt, kann ich mir noch darum vorstellen, weil vermutlich in der ersten Gemeinde gewisse Fragezeichen entstanden sind. Ist das wirklich so? Und ich denke, auch heute gibt es noch so Fragen. Ich habe sie wieder gehört, wo es losgegangen ist mit dem Coronavirus. Wieso unterstellen wir uns? Wieso tun wir jetzt das machen? Habe ich denn nicht Freiheit in Christus? Ich bin doch frei, zu machen, wie ich will. Oder dann die andere Frage, die natürlich auch aufkommt in dem Zusammenhang. Kann der Petrus das wirklich so gemeint haben? Was, wenn ich mich mal einer Regierung unterstelle, die gar nicht nach Gott fragt? Was, wenn die Regierung sogar etwas gegen Christen hat? Was, wenn sie Christen verfolgt? Hat der Petrus wirklich so gemeint? Ja, ist denn das so möglich? Kann er das verlangen? Weiß er, von wann er da redet? Ja, der Petrus weiß sehr genau, von was er redet. Der Petrus hat in einer Zeit gelebt, die nicht einfach war für Christen. Unter einem Kaiser gelebt, wo ein grauenhafter Christentöter und Judenverfolger war. Vermutlich sind der Petrus und der Paulus sogar unter dem gleichen Kaiser umgekommen. So ganz genau wissen wir es nicht. Aber es war schwierig damals. Und ausgerechnet jetzt sagt der Petrus in dieser Situation inne, tönt euch unterstellen. Und er hat nicht eine Obrigkeit gehabt, die nach Gott gefragt hat. Er sagt, tönt euch unterstellen. Die Obrigkeiten sind von Gott eingesetzt. Gott hat die dort auch nicht tun. Da ist keiner an einem Platz, wo Gott nicht zulassen hätte. Auch wenn wir vielleicht Fragezeichen haben und Gottes Plan nicht verstehen. Keiner ist am Machtruder, wo nicht Gott dort zulassen hätte. Und das tröstet mich. Gott hat auch die unmöglichsten Typen in den Händen. Es ist ihm nicht entglitten. Und etwas dürfen wir auch wissen. Gott wird eines Tages Rechenschaft fordern. Und von denen, die noch mehr Macht gegeben hat, von denen wird er mehr fordern. Und auch die unmöglichsten Typen, auch die, die heute sagen, ich glaube nicht, dass es Gott gibt, ich glaube nicht an einen Gott, auch die dürfen erscheinen vor dem wunderbaren Thron und müssen Rechenschaft ablegen. Aber der Petrus geht noch einen Schritt weiter. Der Petrus bleibt nicht einfach beim Gedanken stehen, unterstellt euch einfach so. Ich hätte fast gesagt, das wäre noch fast zu einfach. Der Petrus geht einen Schritt weiter, spannt den Bogen noch ein bisschen weiter und ich finde, für meinen Geschmack, er überspannt ihn fast ein bisschen. Menschlich gesehen. Ihr versteht gerade, warum. Er sagt, hey, du sollst dich nicht nur unterstellen, sondern du sollst jedermann achten. Und achten heisst, Ehre entgegenbringen, wertschätzen. Und jetzt versteht ihr vielleicht, warum ich gemeint habe, er überspannt doch den Bogen fast ein bisschen. Das ist ein Abschnitt, den wir so schnell lesen. Ich zumindest. Ich lese so drüber, achtet jedermann und gehe zum nächsten Vers über. Hey, was heisst das? Achte jedermann. Das heisst, ich soll Ehre und Wertschätzung jedem entgegenbringen. Jedem. Und ich merke, selbst wenn ich 90 werde, ich bringe das vermutlich nicht hin. Bei der Umsetzung hapert es doch gewaltig. Ich kann mich jeden Tag ein bisschen darin bemühen, ein bisschen dem Ziel entgegenkommen. Aber ich weiß jetzt schon, vollends werde ich da erst im Himmel können. Jetzt leidet es gewaltig. Zu Lebzeiten merke ich, habe ich da so meine Herausforderung. Weil der Petrus sagt, hey, jedermann. Und jedermann heisst nicht, denen, die da gut stehen, mit denen, die du gut kannst, deine Familie, Freunde, Kollegen. Jedermann heisst, auch der nervige Nachbar, auch dein ekliger Chef, auch die Frau an der Mikrokasse, am Abend, wo nicht Fürschi macht und du willst so gern Fürschi und Hai. Achte jedermann. Wertschätzung. Der Peter sagt, wenn du ein Jünger von Jesu bist, wenn du die Liebe, den Händedruck von Gott gespürt hast, dann gehört das zu deinem Lebensstil. Dann sollst du auf Augenhöhe mit deinen Mitmenschen umgehen und die Obrigkeit achten und darum den Händedruck mit einer Wertschätzung und dich nicht gegen die aufbegehren. Wir sind herausgefordert, da drin einen Schritt zu machen. Und es ist nicht einfach, mir völlig bewusst. Ein Punkt, wo der Petrus da aufgreift, ist ein Punkt, wo immer wieder kommt in den Briefen vom Neuen Testament. Egal, bei wem wir es lesen. Es ist immer wieder da. Und zwar der Gedanke vom, hey, als Christ sollst du ein unanstößiges Leben führen. Du sollst ein Leben führen, wo Gott gefällt, wo ihn ehrt, wo ihn Freude macht. Du sollst ein Leben führen, wo auf ihn hinweist. Gott möchte, dass die Menschen um uns herum etwas von dem sehen können, von dieser Liebe, die in uns ist. Gott möchte, dass Menschen, denen, wo du begegnest, etwas von seiner wunderbaren Art können sehen in dir. Und zwar sehen und nicht hören. Du sollst ein Zeugnis sein. Logisch gehört irgendwann und zwischen deinen auch das Hören dazu. Aber wenn dein Sehen sich widerspricht mit dem, was man bei dir sieht, sich widerspricht mit dem, was man bei dir hört, dann kannst du es vergessen. Und darum sagt der Petrus da eigentlich auch, hey, es ist wichtig, dass die Liebe lebt in dir. Dass man das sieht. Und dass du darum dich ausstreckst nach den Prinzipien von Jesus. Weil dann können die Menschen in deinem Leben sehen, wie Gott ist. Das Spurgeon hat einmal etwas Interessantes gesagt zu dem Verhältnis. Er hat gesagt, wenn wir im Dienst für Gott stehen und für ihn arbeiten, so ist dies nicht, um gerettet zu werden, sondern weil wir gerettet sind. Wir richten uns nicht nach den Geboten Gottes, um seine Kinder zu werden. Nein, wir achten sie, weil wir seine Kinder sind. Also andersrum. Ich mache es nicht, damit ich das Kind werde, sondern weil das stattgefunden hat, weil Gott mir seinen Händedruck, seinen Liebesbeweis erbracht hat. Darum tue ich nach ihm mich ausstrecken und mein Leben nach ihm richten. Mir ist etwas ins Auge gestochen in meiner Vorbereitung und hängen geblieben, und zwar im Vers 15 heisst es, Gutes tun. Und mit dem Guten tun, Menschen zum Schweigen bringen. Der Befehl von Petrus ist relativ konkret und einfach zu verstehen, oder? Mach Gutes und dann sollen sie schweigen. Und warum ist es so wichtig? Der Petrus sagt, hey, es geht nicht darum, dass du grossartig kannst reden, dass du riesige Diskussionen kannst schwingen und dass du wahnsinnige Rhetorik hast und ich weiss nicht was, sondern es geht darum, dass Menschen in deinem Leben Jesus sehen können. Es geht darum, dass dein Leben Zeugnis gibt von dem. Und ich meinte, in der aktuellen Situation vom Coronavirus können wir das ganz wunderbar üben. Zum Beispiel, ich weiss nicht, wie es dir geht, ob du alles verstehst, was unsere Regierung im Moment beschließt und ob du einverstanden bist mit dem. Spielt aber keine Rolle eigentlich, ob du einverstanden bist oder nicht. Gott sagt, unterstell dich, bet für sie, segne sie, stand ein für sie. Das ist dein und mein Job. Nicht rummulen und schimpfen gegen die Regierung. Das nützt nichts. Bet für sie. Setz dich ein. Ganz konkret, praktisch. Dann glaube ich aber auch, etwas ganz anderes ist wichtig. Ich spüre eine grosse Verunsicherung und Angst bei den Leuten. Hey, du musst keine Angst haben. Du weißt, wo deine Reise hingeht, wenn du den Händedruck, den Liebesbeweis von Jesus in deinem Leben erfahren hast. Und ich glaube, jetzt, mehr als sonst irgendwann, dürfen Menschen in deinem Leben sehen, dass die Hoffnung lebt. Und ich bin sicher, Menschen schauen. Du darfst ein Zeugnis sein für Jesus. Du sollst ein Zeugnis sein für Jesus. Der Petrus wird uns anhand von diesen ganz praktischen Beispielen zeigen, wie weit unsere Hingabe zu Gott eigentlich soll gehen. Er soll an erster Stelle stehen. Dass wir sollen ein Leben führen, wo andere ermutigt, ihr Vertrauen in Jesus zu legen. Das sollen wir sein. In dem Licht und Salz sollen wir Menschen sein, wo ermutigend wirken, wo einladend wirken, was andere lustig machen, zum sagen, ich will auch mit dem Jesus unterwegs sein. So sollen wir sein. Und ich glaube, dann kommen wir zu dem Punkt, Liebe lebt. Die Liebe lebt, da ist Leben drin, die lebt in dir, die lebt in mir, wenn wir uns ausstrecken nach den Prinzipien von Jesus. Die lebt ab dem Moment, wo Jesus mit seiner Liebe in dein Leben hineingekommen ist. Ab dem Moment lebt sie. Und sie soll leben. Sie soll nicht einfach nur gerät sein. Lebe ich sie in meinem Leben wirklich? Sieht mein Umfeld etwas davon? Ich will zum Schluss retourkommen auf unser Anfangsthema Reiseprophylaxe und versuchen, in den Zusammenhang hineinzubringen. Der Petrus fängt ab dem Abschnitt an, Sachen auszulegen oder auf Sachen einzugehen, die uns in unserem Alltag passieren. Die wir erleben, die unserem Alltag herausfordernd auch sind. Situationen, die nicht unbedingt immer einfach sind. Und er geht darauf ein und sagt, hey, los, gerade in diesen schwierigen Sachen ist es umso wichtiger, dass du ein gutes Zeugnis bist. Dass du mit deiner Art, wie du lebst, auf Gott hinweisest. Und eigentlich könnte man sagen, dass seine Anweisungen so etwas sind wie eine Reiseprophylaxe. Er sagt, hey, schaut, passet da und da und da auf. Wenn ihr darauf Acht gebt, werdet ihr nicht reisekrank. Und reisekrank bedeutet Gefahr. Gefahr, dass wir am Ziel vorbeilaufen. Gefahr, dass wir nicht bis ans Ziel mögen. Gefahr, dass wir Schaden nehmen. Und ich glaube, wenn man die ganzen Anforderungen, da von heute und da, wo noch kommen wird, unter dem Blickwinkel anschaut, ist es auch nicht so schlimm. Es sucht ja unser Bestes, so dass wir heil daraus rauskommen. Und ich habe am Anfang gesagt, wenn du eine Prophylaxe brauchst, um in eine Tropenzone zu gehen, gehst du zum Tropenarzt und wirst mit hoher Wahrscheinlichkeit Spritzen bekommen. Im geistlichen Leben denke ich, die beste Prophylaxe, die beste Spritze, hast du in der Bibel. Lies sie. Die beste Prophylaxe, die du kannst haben. Dort drinnen wirst du Hilfe finden, damit du nicht reisekrank wirst. Ich glaube, wir tun gut daran, wenn wir uns immer wieder so ein paar Fragen stellen. Und ich will uns so ein paar Fragen mitgeben. Wo möchte Gott ganz konkret von mir, von dir, dass ich mein Verhalten ändere, um für ihn ein besseres Zeugnis zu sein? Wo muss ich mein Verhalten ändern? Wo will Gott das von mir, damit ich für ihn besser Zeugnis sein kann? Wie setze ich meine Zeit für Jesus ein? Und wo will vielleicht Jesus, dass ich meinen Zeitplan ein bisschen korrigiere? Wo macht es ihm vielleicht nicht so Freude? Oder die andere Frage, wie sieht mein Verhalten als Fremdling aus? Bin ich überhaupt noch ein Gast oder habe ich mich schon so fest eingerichtet, dass ich gar nicht mehr weg will? Ich glaube, wir tun gut daran, wenn wir uns in diesen Fragen immer wieder prüfen. Und ich will es mit einer Geschichte schlussendlich noch verdeutlichen, wie so ein richtiges Verhalten könnte aussehen, zum Beispiel. Oder was gemeint ist mit dieser Frage, dieser letzten Frage, wie ist mein Verhalten, bin ich schon fest eingerichtet oder nicht? Es geht um die Geschichte von einem Rabbi aus dem 19. Jahrhundert, schon ein Zeitchen her. Und der Rabbi war anerkannt als ein gescheiter Mann. Sehr weiser Mann, weit herum hat man es gehört von ihm. Der hat in Polen gelebt und ein Engländer hat von dem gehört und der Engländer hat extrem viele Fragen gehabt. Ungelöste Fragen in seinem Leben und er wollte eine Antwort haben. Und so hat er sich auf den Weg gemacht, ist bis auf Polen gereist, beschwerliche Reise gewesen, und ist dort angekommen und hat das Häuschen gesehen und für ihn ist fast eine Welt zusammengebrochen. Er dachte, das gibt es doch nicht. Also eine Lotterhütte, drinnen zwei Stühle, ein einfaches Bett, ein Tisch, ein kleines Kästchen, zwei, drei Bücher. Nichts Pompöses. Für ihn ist fast eine Welt zusammengefallen. Ganz schockiert fragt er den Gelehrten, Rabbi, wo sind deine Sachen? Der Rabbi war nicht verlegen und allemal auch nicht betüpft und hat Retour gegeben, ja, wo sind denn deine? Der Engländer war ein bisschen verdutzt, perplex und hat zuerst mal ein bisschen die Frage verdauen, hat ein bisschen darüber nachgedacht. Und dann auf einmal hat er es geschafft, sich wieder zu sammeln und eine Frage zu stellen, beziehungsweise eine Antwort zu geben. Und er hat gesagt, Rabbi, du weißt doch ganz genau, ich bin auf Reisen. Ich bin zu Besuch bei dir. Ich nehme doch nicht alles mit, ich bin ja nur ein Gast. Der Rabbi schaut ihn an und sagt, ja, genau so ist es bei mir auch. Wie ist dies und mein Zeugnis? Wie lebe ich für Gott? Wie setze ich mich für Gott ein? Prüf dich. Jesus allein kann dir da drinnen helfen und Korrektur geben. Das ist nicht an mir, um dir da etwas zu sagen. Du weißt es im Unterwegssein mit Jesus, wo vielleicht Handlungsbedarf ist. Ich will dich ermutigen, dich immer wieder daran zu messen und zu prüfen. Ich möchte gerne noch beten zum Schluss. Danke, Herr Jesus, einfach für dein Wort. Danke für den ermutigenden Brief, den wir dürfen haben. Danke, dass du uns den Brief gegeben hast, nicht um uns einzuengen, um uns Regeln aufzustellen und Verhalten zu geben und uns irgendwie am Spass vorbeizuführen, sondern dass du uns die Anweisungen gegeben hast als Reiseprophylaxe. Weil du nicht willst, dass nur ein einziges am Ziel vorbeigeht. Hilf uns, die Anweisungen auch so zu sehen, als Prophylaxe, als etwas, das uns gut tut. Hilf uns, nach dem uns auszustrecken auch. Schenk, dass wir bereit sind, in unserem Leben auch Korrekturen anzubringen, wo es dran ist. Du weißt, wo es jedes von uns ganz besonders herausgefordert ist an diesen Punkten. Ob es darum geht, dass wir in der Zeit etwas ändern sollten, ob es darum geht, dass wir unserem Verhalten etwas ändern sollten. Ob es darum geht, dass wir unser Zeugnis einmal überprüfen. Oder unsere Beziehung zu dir. Herr Jesus, hilf uns da drinnen. Wir brauchen dich. Wir brauchen dich in der Umsetzung. Wir brauchen deine Hilfe und deine Macht, deine Kraft in unserem Alltag, um es können auszuleben auch. Und danke dürfen wir damit rechnen, dass du dabei bist. Du bist mit jedem von uns in dieser Situation, du bist mit jedem von uns dort, wo wir dran sind, herausgefordert sind, danke dürfen wir mit dir rechnen. Du bist ein wunderbarer, genialer Gott und du bist einer, der mitten in unserem Leben steht und nicht einfach weit weg beobachtet. Dir sei Lob und Preis, Herr Jesus Christus. Amen. Ich wünsche dir ganz eine gesegnete Zeit. Eine Zeit, wo du darfst mit Jesus geniale Sachen erleben. Eine Zeit, wo du für ihn Zeugnis sein und erleben, wie die Prophylaxe etwas Geniales ist und nicht etwas lebenseinschränkend, sondern lebensfördernd. Gesegnete Zeit.